einfach entdecken wollen, wer wir sind. So, es gibt manche Leute, die haben eine Identitätskrise, die wissen nicht, wer sie sind oder nicht genau, wer sie sind. Und an viele Christen geht es so, dass sie irgendwie nicht wissen. Sie sehen auf einer Seite, sehen sie Bereiche in ihr Leben und dann schauen sie die an und dann sagen sie, das ist eigentlich nicht, wie ein guter Christ sein soll. Auf die andere Seite sehen sie eine Liebe zu Gott und eine Begeisterung für ihn und das ist eigentlich genauso, wie es sein soll. Und manchmal ist man so zwiegespalten. Und ich möchte heute wirklich sagen, wir brauchen keine Identitätskrise zu haben, denn wir sind. Unsere Identität ist in Christus. Und deswegen diese Serie, wir sind Oase. Und da wollen wir verschiedene Bereiche uns anschauen, was uns als Oase ausmachen soll, was wir als Christen sein sollen. Und vielleicht auch spezifisch für unsere Gemeinde hier in dieser Gegend hier auf dem Hunsrück. Bevor ich weitermache, ein kurzer Witz. Es gab ein Ehepaar, die bei ihrem 60. Geburtstag, sie hatten so quasi an einem Tag oder sehr nah aneinander hatten die Geburtstag und am 60. Geburtstag haben sie richtig gefeiert und dann kam plötzlich ein Engel aus dem Himmel und er sagte, dass sie beide einen Wunsch frei hätten. Und die Frau, die sagte, ich würde sehr gern mit meinem Mann und der ganze Welt herumreisen und puff und als der Rauch sich quasi weggezogen war, hat diese Frau zwei Tickets in ihrer Hand, womit sie die ganze Welt umreißen konnte. Und jetzt war der Mann dran und er senkte seinen Kopf und er sagte, ich schäme mich ein bisschen, das, was ich sagen will, aber ich hätte so gerne eine Frau, die 30 Jahre jünger wäre. Und puff, der Rauch war vorbei und er war 90 Jahre alt. Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Aber ist es nicht gut, auch mal lachen zu können? Ist es wichtig, dass wir... Weißt du, das Leben ist sehr ernst und ich weiß, dass es gibt natürlich unsere Botschaft und alles, was wir glauben und sagen und zu sagen haben, ist natürlich ernsthaft. Aber wenn wir das nicht vermischen können mit Spaß, wenn wir das nicht vermischen können mit Freude, mit zusammen lachen, dann wird es sehr schwierig werden. Ich denke, viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen, wenn sie uns anschauen und sie, dann denken sie, wow, das soll das Christsein, das sieht sehr anstrengend aus. Wenn ich da gucke, wie die Leute schauen im Gottesdienst, ich weiß nicht, ob das mich anzieht oder eher abstößt. Es gibt viele Witze über Himmel und Hölle und dass Leute sagen, ich will lieber in die Hölle gehen, weil im Himmel ist es irgendwie langweilig. Im Himmel ist also so, im Himmel gibt es kein Bier, darum trinken wir es hier und solche Sachen. Und ich weiß nicht, wo Sie die Weisheit her haben, aber wenn ihr denkt, dass es keinen Alkohol gibt im Himmel, ich glaube schon. Weil die Bibel spricht von dem Mahl des Herrn und da wird Wein und getrunken und da wird gegessen und der beste Wein. Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Und ich weiß, dass gerade der Religiosität, der in uns steckt, jetzt ein bisschen ungemütlich wird. Aber es ist so. Und wir sollen wirklich, ich glaube fest daran, dass wir fromm sein sollen, in dem Sinne, dass wir wirklich einen Lebensstil führen sollen, die Gott gefällt. Aber gleichzeitig sollen wir einfach normal sein, bitte. So einfach uns selbst sein. Manchmal, ich bin schon ein bisschen länger Christ und habe schon vieles in Gemeinden erlebt. Also, und dann, etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, dass man so ein heiliges Gesicht aufsetzt, also wenn man in den Gottesdienst kommt. So, weißt du, so, während der Woche, dann lebt man, wie man will, und dann kommt man im Gottesdienst und plötzlich ist man irgendwie so. Jetzt wird's ernst. Nein, lass uns einfach so, wie wir Montag sind, auch Dienstag sein und auch Sonntag sein. Und auch die Freude, die wir haben oder die wir erleben, sollen wir nicht verlieren. Ich denke, gerade bei Ehepaaren ist das so wichtig, in Familien ist das so wichtig, dass man noch wieder lernt oder wieder entdeckt, miteinander zu lachen. Also miteinander Freude zu haben, Spaß zu haben. Und natürlich soll es nicht nur eine oberflächliche Spaß und nur so überhaupt keine seriöse und ernsthafte Gespräche mehr sein. Aber wenn es nur ganz seriöse Gespräche sein, Frauen, ich will euch wirklich einen Rat hier geben, wenn ihr nur ernsthafte seriöse Gespräche mit eurem Ehemann führt, das wird ihm keinen Spaß machen. Es muss auch, das muss sein, aber die andere Seite soll auch da sein. Okay, ich bin noch überhaupt nicht da, wo ich predigen will, aber es musste kurz raus. Genau. Diese Predigt habt ihr umsonst bekommen. Wir haben verschiedene Bereiche angeschaut die letzte Zeit, wo wir sehen können, was unsere DNA ist, was in unserer DNA liegt und dass das positiv ist. So, das ist diese Reihe. Ich wollte einen Sonntag darüber predigen und ich bin jetzt in meine vierte Woche, wo ich einfach gemerkt habe, es ist wichtig, um weiter darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, dass wir positiv sind. Dass unsere Einstellung, und wir haben alle Gründe dafür, um positiv zu sein. Unsere Schuld ist uns vergeben. Wir haben das angeschaut. Wir haben eine gute Nachricht. Das Evangelium bedeutet gute Botschaft, gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, wir brauchen nicht mehr verloren zu gehen. Wir haben eine Hoffnung, die jeder Mensch sucht nach dieser Hoffnung. Manchmal wissen sie es noch nicht. Aber diese Hoffnung, dass wir nicht verloren gehen, dass wir befreit sind, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist und dass wir jetzt schnurstracks geradeaus in den Himmel reingehen. Mit Gott sein. Wirklich, unsere Schuld, unsere Sünde ist uns vergeben. Das ist Grund genug, um positiv zu sein. Wir haben angeschaut, dass wir keine Aasgeier-Mentalität haben wollen, so in der Wüste nur nach Müll und nach Dreck und nach Negativität suchen, sondern wir wollen eine Kolibri-Mentalität haben. Der Kolibri sogar in der Wüste schaut er nach Honig. Er sucht die Blumen. Vielleicht gibt es nicht so viele, aber er sucht die. Und das soll eigentlich unsere Mentalität sein. Wir haben dann auch angeschaut in Römer 8. Die Predigt über Römer 8. Der Römerbrief ist wirklich ein besonderer Brief. Es ist so eine briefvolle, gute Hoffnung, Positivität. Und hier in Römer 8 haben wir gesehen, dass es alle Gründe gibt, um einen optimistischen Lebensstil zu haben. Wir haben einen Herr, der für uns betet. Wenn niemand für dich betet, Jesus sitzt an der Rechte seines Vaters und er tritt für dich ein, er betet für uns. Wir sind mehr als Überwinder, wir sind mehr als Sieger. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen dich sein? Und falls ihr nicht weißt, was die Antwort ist, niemand. Gott lässt alles zum Guten mitwirken. Alles in dein Leben wirkt zum Guten mit. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Höhe, Tiefe, Himmel, Hölle, egal, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und dann haben wir uns gesehen, dass Gott ein Gott der Ermutigung ist. Er ist derjenige, der die Niedergeschlagenen ermutigt. Und das ist aller Grund, dass wir auch Ermutiger sein wollen. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut, wie wichtig es ist, um einander täglich zu ermutigen. Wir feuern einander an. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Und ich stelle mir das oft so vor, als ob wir quasi auf dem Laufbahn des Lebens sind und wir sind da und wir fangen an. Und Wenn wir uns Sport anschauen, also ob es Fahrrad oder was auch immer oder Hartlaufen ist, wenn wir Sport anschauen, dann warten wir doch nicht, um zu gucken, ich werde gucken, wer heute fallen wird, ich werde gucken, wer heute sein Bein brechen wird. Nein, wir wollen sehen, dass derjenige, der da am Laufen ist, dass er so unsere Favorit, dass er siegt. Und dann sagt, wir feuern an, ja komm, mach weiter, du wirst es schaffen. Und wir freuen uns, wenn es so ist. Und so sind wir gemeinsam, sind wir auf dem Laufbahn und wir laufen den Lauf des Glaubens. Und eigentlich sollen wir als Geschwister, sollen wir nebeneinander stehen und wir sollen einander ermutigen. Wir sollen sagen, mach weiter. Und wenn wir sehen, dass einer umgefallen ist aus irgendeinem Grund oder ein bisschen zurückgeblieben ist in dem Lauf, dann packen wir ihm. Wie heißt das? Und wir helfen mit, weil wir wollen sehen, dass jeder Einzelne den Lauf des Glaubens, wie heißt das, mit als Sieger beenden wird. Ermutigen. Ich habe auch etwas gesagt, auch über Prophetie, weil Prophetie auch so wichtig ist, dass Prophetie so positiv sein. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, um viel prophetische Worte zu sprechen, um wirklich, so wie das in 1. Korinther steht, dass Prophetie ist zur Auferbauung, da steht Ermahnung und dann steht und zur Tröstung. Und das Wort Ermahnung ist Parakaleo und Parakaleo bedeutet zur Seite stehen, einander ermutigen. Jemand hat mich gefragt, bedeutet das, dass wir jetzt überhaupt keine negative Sachen mehr anschauen können, dass wenn jemand einen Fehler macht, dass wir irgendwie tun müssen, als ob es nicht da ist. Und gerade in der Kindererziehung merken wir das sehr oft, merken wir, dass unsere Kinder dann Fehler machen oder etwas tun. Und müssen wir nur positiv sein und überhaupt nicht mehr die Realitäten unter Augen sehen. Nein, das ist nicht, was ich sage. Natürlich gibt es manchmal Situationen, wo wir auch ermahnen müssen. Aber das Wort Ermahnung auf Deutsch klingt sehr negativ. Und das ist, was ich eigentlich hiermit sagen wollte, als ich darüber gesprochen habe, dass wenn wir prophezeien, dass der Betonung ist eine Ermutigung. Und manchmal kann es ein hartes Wort sein, manchmal kann es eine Konfrontation sein. Aber letztendlich soll, wenn diese Person das gehört hat, soll er ermutigt weitergehen. Es gibt Worte, wenn man die hört, dann hat man das Gefühl, ich will in ein Loch kriechen und ich fühle nur Verdammnis über mich. Und das ist nicht der Geist des Herrn. Der Geist des Herrn ist, auch wenn schwere Sachen angesprochen werden, auch wenn Fehler in dein Leben angesprochen werden, und wir müssen auch Fehler ansprechen, wir müssen das auch aushalten können. Wenn Sachen nicht in Ordnung sind in unser Leben, dann haben wir auch die Verantwortung als Geschwister, um nicht einfach zu sagen, ach, nein, dann sollen wir, wenn wir es richtig miteinander meinen, dann gehen wir zueinander und dann sagen wir, wie steht es mit dieser Sache in dein Leben? Und wir halten einander, das englische Wort ist accountable, so hilf mir da, das ist ein schwieriges Wort, so verantwortlich, wir halten einander verantwortlich. Ja, wir geben Rechenschaft einander. So wir halten einander verantwortlich für den Weg, den wir gehen. Aber es ist nicht, um einander abzuschießen, es ist, um einander zu ermutigen. Ich denke, jeder in der Bibel sehen wir auch, dass es etwas gibt wie Gemeindezucht. Ich weiß nicht, ob ihr, was bei euch hochkommt, wenn ihr das Wort Gemeindezucht hört. Aber weißt du, und die Bibel verschweigt solche Sachen nicht, aber das Ziel von jeder solchen Sachen ist, dass Leute weitergehen können. Und letztendlich soll die Betonung soll positiv sein, soll ermutigend sein. Und deswegen hier, wir sollen einander täglich ermutigen. Oh, ich bin schon wieder in diese Predigt hinein, aber ich denke, es ist wichtig, um es nochmal zu hören. Und das war das Letzte, was ich letzte Woche angesprochen habe, war, wir sollen nicht vergessen, um uns selbst zu ermutigen. David erstärkte sich in dem Herrn. Es gibt manchmal Situationen, dann ist kein Geschwister da oder das sind keine Leute da, die zu uns kommen und uns ermutigen. Und durch manche Sachen müssen wir alleine dadurch. David, er musste alleine dadurch. Die ganzen Freunde, alle hatten sich gegen ihn gestellt. Sie wollten ihn sogar töten. Aber David erstärkte sich in dem Herrn. Er ermutigte sich selbst in Christus. Wenn es dir schlecht geht, also manchmal, wenn wir aufstehen, dann gucken wir in den Spiegel, dann denken wir, huch, wer ist das denn da? Aber ermutige derjenige, der du in dem Spiegel siehst. Hey, du da, du wirst es schaffen. Hey, du da. Wenn du jetzt, wie heißt es, deine Zähne geputzt hast und deine Haare gekämmt hast, dann siehst du wieder ganz viel besser aus. Dass wir einander ermutigen oder uns selbst ermutigen in dem Herrn. Also es gibt manchmal Situationen, da ist es so schwer, aber wir sollen festhalten an die Verheißungen. Und ich habe da gesagt, ein guter Weg, um sich selbst zu ermutigen, ist, lies Römerbrief. Wenn du nichts anderes findest, geh wieder zu Römerbrief, Römer 8, und lies es nochmal. Und lies es nochmal, bis du es wieder glaubst. Heute will ich eigentlich über ein nächstes Thema sprechen, das über Positivität redet. So, wir sind Oase, wir sind positiv. Und das ist Dankbarkeit. Wir sollen dankbar sein. Die Elfe hatte für einige Zeit, hat sie in der Frauengottesdienst, hat sie eine ganz, ganz tolle Predigt über Dankbarkeit gesprochen. Ich kann euch wirklich empfehlen, das ist auch auf unserer Homepage, wie wichtig es ist, einfach dankbar zu sein. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da steht, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich kann fast Amen sagen und dann gehen wir nach Hause. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus für euch. Weißt du, es gibt so viele Menschen, die mich fragen, ja, ich weiß nicht genau, was Gott von mir will. Ich bin auf der Suche nach dem Plan Gottes für mein Leben. Was will Gott eigentlich? Und ich weiß, was sie damit meinen. Sie meinen, welche Pläne, ob sie als Missionar nach Afrika gehen sollen oder doch hier in Deutschland, in Castellón bleiben sollen. Oder also so diese, was ist der Wille Gottes? Was ist der Wille Gottes in mein Leben? Okay, bevor wir diese erweiterte Wille Gottes suchen, lass uns anfangen mit das, was schon ganz, ganz klar ist. Und das ist, sei positiv. Sei dankbar. Dankbarkeit ist so wichtig. Es ist Gottes Wille, dass wir positiv und dankbar drauf sind. Es gibt mehr als 200 Mal in der Bibel sehen wir diesen Aufruf, seid dankbar. Und ich denke, dass es dann irgendwie doch wichtig ist, wenn es so oft in der Bibel steht. Aber Dankbarkeit oder nicht dankbar zu sein, ist irgendwie auch wieder so einfach. Und gerade in unserer Gesellschaft, wir sind in so einer, wir haben so gut in Deutschland, wir haben so gut. Aber wenn du schaust, ich glaube, es gibt Studien, ne, so wie glückliche Leute sind, und dann guckst du, wie glücklich die deutsche oder die europäische Leute sich fühlen im Vergleich zu Leuten in Afrika, und dann ist der Maß von Glück ist höher in Afrika, in Ländern, wo es viel, 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 viel schwieriger und viel mehr Armut gibt, als hier in Deutschland. Wir haben alles, aber wir meckern den ganzen Tag. Oh, das Wetter, ich kann es nicht mehr haben. Jeden Tag Regen, 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 Regen. Und dann, eine Sache, Frauen, ich habe soeben auf die Männer, wie heißt das ein bisschen, jetzt mache ich die Frauen. Ne? So, kennt ihr das? Der Schrank geht auf. Oh, ich habe nichts anzuziehen. Aber wenn man guckt, der ganze Schrank ist voll. Aber ich habe nichts anzuziehen. Es ist wichtig, dass wir wieder lernen, dankbar zu sein. Und manchmal, ich denke, was oft passiert ist, wir nehmen Sachen for granted, als selbstverständlich. So, wir denken nicht mehr dabei nach, was für Vorrecht es ist, dass wir mehr als einen Schuh haben oder so viele Kleider haben, die, um anzuziehen. Es ist ganz toll, wir haben in der Oase haben wir am Heiligabend haben wir Geld gesammelt und wir haben Kleidung damit gekauft für die Flüchtlinge hier in Castellón. Und dann haben wir, weil es gibt gerade bei den Männern, weil es so diese Maß von den Männern, die aus Afghanistan und Syrien und so kommen, die sind alle sehr klein gebaut und die haben alle M und S. Und es gibt viele Kleider, die eigentlich gespendet werden, gerade in dieser Gegend. Aber es sind alle ein bisschen größer. Und dann haben wir da, oder die Frauen, die haben dann das gekauft und wir haben es dann hingebracht. Und es ist so toll, um zu sehen, dass wir Menschen, die, wie heißt das, so Sachen wie Unterhose, wie sie haben wenig davon und dass wir solche Sachen dann geben können. Aber wenn wir darüber denken, wer, weißt du so, wir haben Unterhosen satt. Wir haben alles, was wir brauchen. Und wenn wir es nicht haben, dann gehen wir hin und kaufen wir es. Es ist, weißt du so, und trotzdem ist sehr oft eine, oder dieses Gefühl von Undankbarkeit ist da. Lukas 17, Vers 11 bis 19, da steht: Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Seht ihr die Situation? Die Situation ist folgendes: Es gibt 10 aussätzige Männer, leprakrank. Und sie sehen Jesus und dann schreien die. Und sie haben alle Grund, um zu schreien, denn es war eine Notsituation da. Sie waren krank, sie waren aussätzig. Wir können in 3. Mose 13, könnt ihr mal zu Hause nachlesen, wie die Gesetze waren, wenn du aussätzig war. Weißt du, so wenn man da irgendwie merkt, dass du Lepra hast. Und es ging so weit, wenn es feststand, man musste dann erst zum Priester gehen, um das überhaupt festzustellen, aber wenn es feststand, dass du Lepra hattest, dann musste man die Kleider zerreißen, weil jeder musste sehen, dass diese Person Lepra hat. So, und die Kleider musste man quasi zerreißen, und wenn jemand vorbeiging und die Kleider waren zerrissen, dann wusste man, aha, das ist einer, der Lepra hat. Das war nicht nur das Einzige, man dürfte die Haare nicht mehr, man musste sie wachsen lassen und so, man dürfte nichts damit machen. Und damit, wie heißt das, und dadurch sahen die natürlich total unversorgt aus. Und das Dritte war, man musste von Weitem, so wenn jemand dich entgegenkam, dann musste man direkt anfangen zu schreien: Unrein! 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 Damit jeder wusste, ich darf nicht zu nah an dich kommen. Versteht ihr, was für Isolation das war? Weißt du, das waren Leute, die keine körperliche Kontakt war nicht mehr möglich. Einsamkeit. Und das ist die Situation von Aussätzigen. Und dann kommen die und dann hören die, dass es Jesus gibt und dass Jesus helfen kann, dass Jesus reinigen kann, dass Jesus befreien kann. Diese Botschaft brauchen so viele Leute auch heute. Es gibt so viele geistlich Aussätzige in unserer Gesellschaft. Es gibt so viele Menschen, die isoliert sind, die einsam sind, die verlangen nach echter, wahre Liebe. Und die Hoffnung oder die Botschaft ist, dass Jesus da ist. Und Jesus kann Veränderung bringen in unser Leben, in dein und in mein Leben. Und dann sehen wir hier, dass sie dann schreien. Es ist ein Schrei von ein Funken Hoffnung, wo sie sagen: Meister, erbarme dich unser. Meister, Jesus, erbarme dich unser. Und Jesus hört diesen Ruf. Als er sie sah, sprach er zu ihnen. Es ist interessant, er sagt dann: Geht hin und zeigt euch zu den Priestern. Für uns ist das ein bisschen komisch, so nach dem Stil, Jesus, sie brauchen Hilfe und du sagst, geh zum Priester. Aber sie wussten irgendwie schon, was das bedeutet. Weil in dem Jüdischen war das so, dass wenn du Aussatz hast, dann musstest du, oder wenn du Verdacht auf Aussatz hast, dann musstest du, gingst du nicht zum Arzt, dann gingst du zum Priester und der Priester, der musste quasi dich untersuchen und falls es so war, dann würdest du als quasi als Aussätziger abgestempelt. Aber auch wenn irgendwie aus irgendeinem Grund Heilung stattfand, dann musste man auch wieder zum Priester, weil da musste wieder geguckt werden. Und es gab sogar Ritualien, dass wenn sie so ein Aussatzmal gesehen haben und sie wussten nicht sicher, ob das ein Aussatzmal oder nicht, dann musste man 7 Tage sich absondern und dann noch 7 Tage absondern. Und dann und wenn nach 3 mal 7 Tage abgesondert das Ganze sich verändert hat, dass es besser würde, dann würde man als rein, wieder rein erklärt. Und so sagt Jesus zu denen, geh hin zu den Priestern und lass das nochmal anschauen. Und dann gehen die hin. Und ich weiß nicht, was für Hoffnung sie hatten, aber hier steht, und während es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Oh, ich denke, dass so oft wir das Wunder, das Gott für uns hat, verpassen, weil wir nicht die Schritte im Glauben gehen. Das nächste Thema, worüber ich sprechen will, also nicht jetzt, aber das nächste Thema ist, wir sind Oase, wir sind mutig. Und da geht es um Glauben und um Schritte zu gehen. Und ich denke, so oft verpassen wir als Christen Wunder in unser Leben, weil wir nicht den Mut haben oder nicht den Glaubensschritten gehen, die wir gehen sollen. Aber Jesus sagt denen, Jesus hat sie nicht die Hände aufgelegt. Jesus hat sie nicht irgendwie, manchmal haben sie eine bestimmte Vorstellung, wie es sein soll. Ne? So, dann muss einer kommen und sagt so, ich bin, und dann macht er ein ja, jetzt bist du geheilt. Und dann, oh ja, 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 jetzt glaube ich das. Aber wenn er einfach sagt, oh ja, geh hin, geh wieder zum Arzt und lass dich mal noch neu untersuchen. Er hat noch nicht mal für mich gebetet. Kennt ihr die Geschichte von der auch Leprakranke Naaman? Als er zu der Prophet ging und er hat gesagt, ja, so ein jüdisches Mädchen hat ihm erzählt, dass es einen Prophet gibt und diese heilt auch Leute. Und dann ging er als König, hat viele Geschenke mitgenommen mit seiner ganzen Delegation und dann geht er hin und dann wird er noch nicht mal empfangen. Der Prophet schickt seinen Knecht Gehasi und er sagt, sag ihm, er soll sich 7-mal im Jordan untertauchen. Und der Naaman war richtig sauer. Er sagt, was? Er hat noch nicht mal den Anstand, um selbst zu kommen, um mir das zu sagen. Ich komme diese ganze weite Reise, ich bin ein König. Und dann komme ich hier und dann schickt er einfach seinen Knecht und dann sagt er mir, in dieser schmutzigen Jordan Fluss soll ich mich untertauchen. Und dann sagt er, gibt es keine schönere Flüsse bei uns zu Hause? Viel toll. Und dann muss und er will schon wieder, ganz sauer weggehen. Und dann sagt sein Knecht ihm, Herr König, er hat dich nicht etwas gefragt, das unmöglich ist. Weißt du, wenn er dich gesagt, du sollst Handstand machen und 10-mal Flipflops oder was auch immer machen, aber das hat er dir nicht gefragt. Er hat einfach gesagt, gehe, das kann doch jeder machen. Und was würde schaden, wenn du es tust? Nur ein bisschen dein Ego wird ein bisschen angekratzt sein, aber sonst doch nichts. Das hat er nicht gesagt, aber das hat er gemeint. Und dann lässt er es zu. Und dann geht er hin. So. Und während er in dem Jordan sich untertaucht, dann geht er einmal. Noch gar nichts. Okay, noch einmal. Ich wusste, dass nichts passieren wird. Noch nicht mal ein klein bisschen. Also, dritte Mal. Ich bin, und jetzt gucken all seine Knechte ihm noch an und fangen an, ein bisschen zu schmunzeln, denken, der König in diesem schmutzigen Wasser hier und denkt, er wird geheilt werden von Lepra. Noch einmal. Ja, jetzt hat er schon 4-mal. Und dann geht er noch einmal, 5. Er guckt gar nichts. Nichts verändert sich. Also 6-mal. Und Und stellt euch mal vor, dass er jetzt gesagt hat, ach, hör mal zu, jetzt ist mir schon zu peinlich und zu blöd, ich gehe jetzt. Aber er geht noch einmal und als er aus dem Wasser kommt, sagt die Bibel, seine Haut war wie eines Erstgeborenen. Ich sage immer, es war wie eine Babypopo. Aber während die 10 gingen, passierte das Wunder. Lass uns, wenn wir in den Fluss von einem Wunder sind oder in den Fluss von einem, wo wir Gott vertrauen. Weißt du, manchmal vertrauen wir uns Gott für unsere Kinder, die irgendwie nicht den Weg gehen, den sie gehen sollen. Oder wir vertrauen Gott für unseren Mann und für unsere Frau oder für unsere Situation. Und dann haben wir schon 6-mal haben wir gebetet und wir haben schon 6-mal haben wir gehofft und geglaubt und es hat sich gar nichts geändert. Aber mach weiter, denn beim 7. Mal kommt das Wunder. Mach weiter, während sie gingen. Also sie konnten gesagt haben, Jesus, du hast uns noch nicht mal angerührt, du hast uns nur gesagt, wir sollen zum Arzt gehen und was soll das? Und nee, ich das mache ich nicht. Und dann hat sie es nicht gemacht und dann war nichts passiert. Weil nicht während sie nach Hause gegangen sind, während sie zum Priester gegangen sind, ist das Wunder passiert. Und dann kommt es. Denn da steht, eine aber von ihnen kehrte zurück. Heute geht es um diese Dankbarkeit. 10 wurden geheilt und eine davon kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war und verherrlichte Gott mit lauter Stimme und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Warum sagt die Bibel hier, dass es ein Samariter war? Weil die Samariter eigentlich in ein sehr zweispaltiges Verhältnis gelebt haben mit Juden. Das waren so die den Abschaum, weißt du, so das, was, womit niemand irgendwie Fremdlinge oder das Wort Fremdling wird da auch benutzt. Und die Juden und die Samariter haben irgendwie nicht miteinander zusammengelebt. Aber der Samariter unter denen, der geht zurück und er zeigt Dankbarkeit. Er geht und er fällt auf sein Angesicht und er fiel auf sein Angesicht und er dankt ihm. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Es ist so schwer manchmal, um dankbar zu sein. Hier 1 auf 10 ist dankbar oder zeigt Dankbarkeit. Und wir würden vielleicht sagen, nein, so etwas würde mich nie passieren. Wenn Gott etwas für mich tut, dann werde ich dankbar sein. Aber wenn wir die Kleiderschrank aufmachen, dann sagen wir wieder etwas anderes. Es gibt 3 Wege, wie wir uns für Dankbarkeit entscheiden können. Und der erste Weg ist, alles Gute, das du hast, kommt von Gott. Alles Gute, was du hast, kommt von Gott. Ihr kennt das Lied, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von dir. Das steht in Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Alles, was gut, alle gute Gaben und vollkommene Gaben kommen vom Vater des Lichts, kommen von Gott. Wenn du das nächste Mal das Lied singst, denk daran. Und wenn du nächstes Mal so irgendwie merkst, dass so du in Meckerlaune kommst, dann fang an zu singen. Alles, was gut und vollkommen ist. Und dann wirst du plötzlich sehen, dass du doch Kleider in deinem Schrank hast. Und dann wirst du das genau finden, was du tragen sollst. Denn alles Gute, ja, ich weiß, dass ich ein bisschen auf diese Kleiderschrank, ich muss jetzt aufpassen, glaube ich. Aber aber es ist ein Beispiel, Leute. Alle gute Geschenke. Lass uns die Geschenke Gottes doch wahrnehmen und ihm richtig dafür danken. Das Zweite, lass uns das, was du haben willst, das, was du schon hast, nicht weniger machen. Das, was wir haben wollen, soll das, was wir schon haben, nicht irgendwie weniger machen. Und das hat mit Zufriedenheit zu tun. Weißt du, es gibt, und ich kenne das, dieses haben wollen, wir wollen dieses oder jenes. Jedes Jahr kommt ein neues iPhone und wenn ich das sehe, dann merke ich schon, dass ich gucke, okay, ich kaufe nicht jedes Jahr ein iPhone, aber ich jedes zweite Jahr oder so. Weißt du, so und dann zwischen die Jahre, dann guckt man, dann denkt man, oh, das sieht aber auch schön aus. Schön, wie heißt das? Schön aus. Und, ja, und tut nicht, als ob ich nur das kenne. Dieses, weißt du, haben wollen von Sachen, die wir, neues Auto, neues Haus, neues dieses, neues jenes. Und da ist in sich nichts falsch daran. Aber wenn wir dadurch eine Unzufriedenheit entwickeln und wir quasi, dass das, was wir haben wollen, macht, dass das, was wir schon haben, irgendwie nichts mehr wert ist, dann ist es ein Fehler. Der Prediger, Prediger 6, Vers 7, da steht, alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund und doch wird seine Begierde nicht gestillt. Er sagt mit anderen Worten, es ist besser, das zu haben, was du schon hast, als das, was du dir wünschst. Schätze das, was du schon hast, was Gott dir schon gegeben hat. Und das wird machen, dass wir ein dankbares Herz haben. Dass wir Gott danken können für das, was wir schon haben. Dankbarkeit macht, dass das, was wir haben, genügt. Dass es genug ist. Dass wir, wer von euch ist schon mal auf eine Reise mit nach in die Ukraine oder so mitgekommen? Ja? Ich denke, solche Länder, nicht nur in der Ukraine, aber weißt du, so Länder, wo sie nicht so reich sind wie hier in Deutschland. Und wo es ist gut, um mal solche Reisen zu machen, um mal zu sehen, wie andere Menschen leben und in was für Verhältnisse sie leben und was ihre Haltung dabei ist. Ich weiß noch, meine und ich, wir waren in der Ukraine und dann waren wir in einer Familie und die haben, viele von diesen Häusern sind wirklich nur, und die sind schweineteuer und das ist nur ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer und das war's. Und da wohnen sehr oft viel mehr als, ja, so ganze Familien wohnen dort. Und wir haben bei einer Familie gewohnt und die haben quasi so ein Schlafbank oder Schlafcouch und die, ich weiß nicht, wo die geschlafen haben, aber sie haben uns auf ihre Schlafcouch schlafen lassen und sie haben jeden Tag, sie haben uns verwöhnt, so Essen und wir haben dann gehört, wir wissen, dass das, was sie uns gegeben haben, dass sie das nicht jeden Tag essen können. Aber sie haben ihr letztes Hemd, sie haben das Beste, was sie hatten, haben sie uns gegeben. Und das hat uns fast, wie heißt das, beschämt. Es hat uns verlegen gemacht. Weißt du, so. Aber sie haben wirklich, und auch die Haltung dabei. Also Tim, als er mit war in die Ukraine, hat er wieder gelernt, was es bedeutet, dankbar zu sein für ein Klo, der funktioniert. Ja, es gibt diese Plumpsklos, die wir früher hatten, gibt es viele dort. Gerade wenn du eher, wie heißt das, Richtung Innenland, wie heißt das, in die Distrikten geht von in die Ukraine. Aber einfach zu lernen, wieder dankbar zu sein. In Philipper 11, Vers 13, da steht, nicht, dass es des Mangels wegen, dass ich das des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin, sagt Paulus. Dass ich bin zufrieden, ich habe gelernt, mich zu begnügen in die Situation, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und diese Bibelstelle wird sehr oft benutzt. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und das wird irgendwie so gesehen, als ich werde alles schaffen können, ich werde der Sieger sein, für so wenn ich Sport mache oder was auch immer. Aber die Gedanke hier ist eine ganz andere Gedanke. Die Gedanke ist, ich kriege die Gnade, die ich brauche für jede Situation. Ich werde alles vermögen in der mich kräftigt, weil ich gelernt habe, mit allen Situationen zufrieden zu sein. Gib mir viel Geld, ich bin zufrieden. Gib mir kein Geld, ich bin zufrieden. Gib mir viel Essen, ich bin zufrieden. Gib mir kein Essen, ich bin auch zufrieden. Wie sagen die, wenn wir auf Missionsreise gehen, sagen wie immer, du wirst essen, wenn dir Essen angeboten wird, denn du weißt nicht, wann du das nächste Mal essen wirst. Du wirst Pipi machen, wenn es eine Gelegenheit gibt, Pipi zu machen, denn du weißt nicht, wann du wieder Pipi machen kannst. Es gibt dieses Lied, das wir auch hier in der Gemeinde singen. Du bist genug. Christus ist mein Lohn. Und es ist wieder wichtig, dass wir, wenn wir unser Leben anschauen, dass wir wieder auf diese wesentlichen Sachen konzentrieren. Er ist mein Lohn. Christus ist genug für mich. Christus soll mich sättigen, soll mich erfüllen in das, was ich brauche. Der dritte Punkt und letzte Punkt heute ist, jeder Segen soll zum Lobpreis werden. Auch da gibt es doch dieses Lied, jeder Segen, den du schenkst, wird zum Lob für dich. Jeder Segen, den wir von Gott bekommen, wir sollen lernen, um wenn Gott uns segnet, dass wir Dankbarkeit zeigen, indem wir ihm preisen und loben und danken dafür. Dass wir diese Dankbarkeit äußern, indem wir ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. In Psalm 63, Vers 4 bis 6, da steht, denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen, so werde ich dich preisen während meines Lebens. Meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie vom Mark und Fett wird meine Seele gesättigt und mit jubelnden Lippen wird mein Mund dich loben. Ja? Meine Seele wird von dir gesättigt. Wenn Christus mein Lohn ist, wenn Christus das ist, mir genügend ist, dann wird alles, was aus seiner Hand kommt, alles, was er mir schenkt, jedes Segen, der kommt, wird dankbar angenommen und wir werden ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Ich kenne das, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist diese Haltung von, wir wissen, Gott ist derjenige, der mir versorgt. Gott ist derjenige, der mich zu dem Menschen macht, die ich sein soll. Und Dankbarkeit ist groß. Jesus hat zu einigen Leuten gesagt, dass wer viele Sünde hat, wer viele Sünde vergeben worden ist, wird auch sehr dankbar sein. Wird auch Dankbarkeit zeigen. Aber damit hat er nicht gemeint, dass es manche Leute gibt, die wenig Sünde haben, die vergeben werden sollen. Denn wir haben alle viele Sünden. Und wir brauchen alle Vergebung. Und wenn wir verstehen, was er für uns getan hat, dann wird Dankbarkeit da sein. Dann werden wir dankbar sein. Es sind die Leute, die denken, dass sie keine Vergebung brauchen. Es sind Leute, die denken, dass sie keinen Arzt brauchen, die dann nicht zum Arzt gehen und wo diese Dankbarkeit fehlt. Der letzte Bibelstelle heute ist Psalm 50, Vers 23. Und da steht, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Es ist eine Bibelstelle, die mich sehr oft angesprochen hat, weil es dafür das aus einer Situation heraus sagt, wo er sagt, wer Dank opfert, wird das Heil Gottes sehen, wird irgendwie, da wird ein Weg gebahnt werden. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, es ist einfach, um Gott zu danken, wenn alles gut geht. Es ist einfach, um Gott zu danken, wenn wir gerade den Lotto gewonnen haben oder irgendetwas in unserem Leben passiert ist, wo wir sagen, wow, dann ist es einfach. Aber wie steht es mit den Situationen, wo wir da durchgehen und wir können das Ganze nicht verstehen oder es dauert uns viel zu lange oder was auch immer, können wir auch in die Situationen danken. Okay, in die Situationen sollen wir Dank opfern. Denn ein Opfer ist etwas, das uns etwas kostet. Und hier steht, wer Dank opfert, nicht wer Dank bezeugt, aber wer Dank opfert. Wenn wir das tun, dann steht da, der verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Und bahnt einen Weg und ich werde ihm das Heil Gottes sehen lassen. Es ist sehr oft, dass während wir oder wenn wir anfangen, Dank zu opfern, dass unsere Seele mitkommt. Dass das, was wir so, wenn du wieder durch eine Zeit gehst, dass du Meckerlaune hast oder dass du wieder etwas hast, wo du sagst, oh, wie, was und wie und warum und fang an zu danken. Fang an zu danken. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim Lobpreis. Manchmal bin ich an der Lobpreiszeit und ich habe richtig Lust, um Gott zu loben und zu preisen. Aber es gibt auch Situationen, wo ich denke, oh nein, jetzt nicht. Das ist passiert, Jesus ist passiert. Ich will. Aber in solchen Momenten, wenn du dann sagst, Herr, ich preise dich trotzdem. Herr, ich danke dir, denn du hast dich nicht verändert. Herr, in dir ist keine Veränderung, noch nicht mal ein bisschen, Vater des Lichts, kein bisschen Veränderung. Du änderst dich nicht, du bist immer der Gleiche. Herr, und deswegen danke ich dir. Ich danke dir für das, was du getan hast. Weißt du, an dem Opfer, was Jesus für uns getan hat, wird sich nie etwas ändern. Es ist vollbracht. Und deswegen gilt es bis in alle Ewigkeit. Und ich kann so viel missbauen, wie ich will. Sein Opfer ist noch immer da. Und ich kann immer wieder zurückgehen. Ich kann immer wieder zurückgehen. Und das ist ein Grund, um zu sagen, Herr, ich danke dir. Herr, ich danke dir. Du hast dich nicht verändert. Und vielleicht ist diese Situation noch in dem Prozess, um sich zu verändern. Weil wir machen von Tränentälern, machen wir, wie heißt das? Eine Quelle. So ein. Und vielleicht ist es noch in dem Prozess. Aber ich werde anfangen, dich zu danken. Ich danke dir, denn jeder Segen, den du schenkst, werde ich in Lob für dich äußern. Dass ich das sehen kann, was du in mein Leben tust. Und oft, wenn wir auf diesen Punkt kommen, dann gehen unsere Augen auf und dann sehen wir wieder, was eigentlich Tatsache ist. Dann werden die Sachen wieder ins richtige Licht gerückt. Dann sehen wir, dass die Sachen, wofür wir meckern, eigentlich überhaupt nicht so hoch sind, als wir sie anzetteln. Und dann kommt Dankbarkeit in unsere Herzen. Wir sind positiv. Wir sind Oase. Und wir wollen diese Dankbarkeit ein Teil sein, dass wir jeden Tag tun. Denn das ist Gottes Wille für unser Leben. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte fragen, dass du einfach in deine eigenen Worte jetzt, so dass wir das alles gemeinsam machen, einfach eine kurze Gebetszeit haben und dass wir so den Gottesdienst quasi heute beenden. Aber sag in deine eigenen Worte, such einen Punkt, wofür du dankbar sein kannst heute Morgen. Such einen Punkt, wofür du dankbar sein kannst. Ich schließe noch mit einer Geschichte. Es gab einen Mann, er war sehr enttäuscht. Und er hat gesagt, es hat keinen Zweck mehr, um Jesus zu dienen. Ich bin es nicht wert, ich kann es nicht, ich sündige jeden Tag und es ist irgendwie. Und hat er gesagt, ich werde einfach aufhören, Jesus nachzufolgen, ich mache einen Schlussstrich. Aber ich habe den Anstand, um ihm wenigstens zu danken für das, was er getan hat. So er sagt, ich werde ein letztes Mal beten. Und dann sagt er, Herr Jesus, ich bin da, um Abschied zu nehmen, denn ich schaffe es nicht. Der Weg ist viel zu schwer, ich habe es probiert, aber es geht einfach nicht. Aber ich will dir trotzdem danken. Ich will dir danken für das, was du getan hast, als ich damals zum Glauben gekommen bin. Dass du mir meine Schuld vergeben hast und dass du mit mir ein neues Menschen gemacht hast. Und ich danke dir, dass du da warst, als ich durch diese ganz schwere Zeit ging. Und du wirklich da warst und du mich getragen hast. Herr, und ich danke dir für diese wunderbare Frau, die du mir damals gegeben hast. Und ich danke dir. Und er merkte, je mehr er dankte, je begeisterter er wurde. Und er sagt, und ich danke dir für das, was du da getan hast. Herr, ich danke dir für das, was... Ah ja, und das war so toll, Herr. Herr, ich danke dir, dass ich das geschafft habe. Und Herr, ich danke dir, dass das so gut war. Und ich danke dir. Und am Schluss hat er gesagt, Herr, es war eigentlich gedacht, dass ich gehe, aber er wusste plötzlich, warum es geht. Und seine Dankbarkeit... Oder seine Fokus auf die Dankbarkeit hat ihm aus seinem Loch geholt und hat ihm wieder Hoffnung gegeben, dass es weitergehen kann, dass er das schaffen kann, dass es möglich ist. Such einen Punkt, wofür du heute Morgen dankbar sein kannst und danke ihm dafür.